Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 11. Januar 2012. Heute mit folgenden Themen: Umstrittene Polizeieinsätze. Die Menschenrechtsorganisation Augen auf fordert eine unabhängige Beschwerdestelle. Die neuen Unternehmer der Schweiz, ein türkischer Bierexpress auf Erfolgskurs. Und der Lachs kehrt zurück. Bis nach Bern gibt es aber noch viele Hindernisse. Am Mikrofon begrüßt Wilma Roll.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Jimmy Hofer tritt aus dem Berner Stadtparlament zurück. Warum er sich zum Rücktritt entschieden hat, ist nicht bekannt. Jimmy Hofer hatte sich im Stadtrat der SVP-Plus-Fraktion angeschlossen. Wie der Bund berichtet, folgt auf Jimmy Hofer nun der Berner Bauunternehmer Werner Pauli. Auch er wird sich der Fraktion SVP-Plus anschließen. Vor 4 Jahren stieg Pauli als Nationalratskandidat der ehemaligen Freiheitspartei und heutigen Autopartei ins Rennen. Die Gaynossinnen der Juso Schweiz fordern vom Papst eine Entschuldigung. Mit Erschrecken habe man die Aussagen von Papst Benedikt in der Welt online gelesen, schreibt die Juso in einer Mitteilung. Dort sagte Papst Benedikt, die Homo-Ehe bedrohe die Zukunft der Menschheit. Solche Aussagen seien diskriminierend und menschenverachtend, so die Juso. Sie verlangen deshalb, dass sich die Schweizer Landeskirchen von dieser Aussage distanzieren. Der Bundesrat denkt darüber nach, die Zuwanderung aus dem EU-Raum vorübergehend zu beschränken. Grund ist die in letzter Zeit zunehmende Einwanderung aus Osteuropa. Zum ersten Mal überhaupt wird darüber diskutiert, im kommenden Frühling die Ventilklausel anzuwenden. Die Ventilklausel hatte die Schweiz mit der EU ausgehandelt. Sie besagt, dass die Schweiz das Recht hat, die Einreisebestimmung zu verschärfen, wenn die Zuwanderung aus dem EU-Raum vorübergehend stark zunimmt. Der Republikaner Mitt Romney bleibt Favorit im Kampf um die amerikanische Präsidentschaftskandidatur. Romney gewann die Vorwahl in New Hampshire mit deutlichem Vorsprung. Er machte fast 40% der Stimmen. Auf dem zweiten Platz landete der texanische Kongressabgeordnete Ron Paul. Auch bei landesweiten Umfragen liegt Romney vorn. Einer der jüngsten besagt, dass Romney im Moment 48% der Stimmen bekommen würde, nur rund 5% weniger als der amtierende Präsident Barack Obama. Romney gehört zum konservativen Flügel der Republikaner. Im Iran ist ein Atomforscher durch eine Bombe getötet worden. Bei der Explosion der Bombe in Teheran ist laut iranischen Medienberichten ein Universitätsprofessor gestorben, der in der Nuklearforschung tätig war. Ebenfalls getötet wurde ein Passant. Die iranischen Behörden beschuldigen Israel, hinter dem Anschlag zu stecken. In den letzten 2 Jahren gab es in Teheran 3 Anschläge auf Wissenschaftler, die in der Atomforschung tätig gewesen sein sollen. Und noch zum Wetter. Über dem Mittelland liegt eine Hochnebeldecke mit einer Obergrenze von 1200 Metern. Gegen Mittag sollte sie sich stellenweise auflösen. Die Temperaturen steigen auf maximal 5 Grad. Auch morgen Donnerstag hat es Hochnebel mit am Nachmittag teilweise Auflösung. Und am Freitag gibt's dann dickere Wolkenfelder bei bis zu 5 Grad.
Rabe Info 95,6.
Sie hören das Rabe Info, wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Wer die Polizei kritisiert, beißt im Kanton Bern auf Granit. Kritik an umstrittenen Polizeieinsätzen verhallt meistens ungehört. Allein im letzten Jahr wurden 4 Beschwerden eingereicht wegen unverhältnismäßigen Einsätzen der Kantonspolizei. Zuständig für diese Beschwerden ist der Berner Regierungsrat. Er könnte eine interne Untersuchung veranlassen, er sieht aber offenbar keinen Handlungsbedarf. Am Montag gab er bekannt, dass der umstrittene Polizeieinsatz auf dem Vorplatz der Reitschule nicht untersucht wird. Dieser Vorfall sorgte im letzten Herbst für viel Wirbel. Aber auch im Falle der Antirepressionsdemonstration vom letzten Frühling gab es keine interne Untersuchung. Obwohl auch dort das Vorgehen der Polizei massiv kritisiert wurde und die Menschenrechtsorganisation Augen auf Bern Beschwerde eingereicht hatte. So Katja Boller von Augen auf Bern.
Also in erster Linie ging es darum, dass es ein absolut unverhältnismäßiger Polizeieinsatz war. Sie haben eigentlich sämtliche Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen. Und das ging von Reizgas über Hunden zu Gummischroteinsätze und Schlagstockeinsätze ausgenutzt, dass uns ein wenig den Eindruck gab, dass es sich wie um eine Live-Übung handelt, was der vorangehenden Sachbeschädigung überhaupt nicht im Verhältnis dazu stand.
Dennoch sah die Berner Militär- und Polizeidirektion keinen Grund für eine Untersuchung.
Also offenbar ist es so, dass der Kanton nicht bereit ist, Polizeieinsätze wirklich zu evaluieren. Und somit ist es auch ein Zeichen, dass sie sich durchaus bewusst sind, dass es immer auch wieder Fehler gibt auf ihrer Seite.
Deshalb hat sich die Menschenrechtsorganisation Augen auf entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Sie hat die Beschwerde weitergezogen an die Oberaufsichtskommission des Grossen Rates. Der Präsident der Aufsichtskommission will sich jetzt zum konkreten Fall noch nicht äußern. Er habe die Beschwerde noch nicht gesehen, sagt SP-Kantonsrat Andreas Blaser. Er bestätigt aber, grundsätzlich sei die Kommission für solche Anliegen die richtige Anlaufstelle.
Grundsätzlich ist es die Aufgabe der Oberaufsichtskommission, die Oberaufsicht über die Regierungstätigkeit und die Verwaltung auszuüben. Und unser primäres Ziel wird es sein, zu prüfen, ob die Regierung ihre Aufsichtspflicht wahrnimmt. Inwieweit sie dann materiell auch auf eine Beschwerde eintreten wird und prüft, inwieweit Verfehlungen oder ungesetzliche Handlungen ausgeführt worden sind, das ist eine Möglichkeit, aber rein materiell kann ich mich dazu jetzt nicht äußern.
Vorerst bleibt also noch offen, ob der Polizeieinsatz doch noch von unabhängiger Seite untersucht wird. Warum sich Augen auf Bern zu diesem Schritt entschieden hat, dazu sagt Katja Boller.
Generell ist zu sagen, dass wir bis anhin noch nie eine Untersuchung vermerken konnten seitens der Polizei. Und somit ist die Oberaufsichtskommission die Stelle, die kontaktiert werden kann und die eigentlich verpflichtet sein sollte, solche Vorfälle abzuklären. Also die Oberaufsichtskommission sollte diesen Vorfall untersuchen und das heißt beide Seiten anhören und Material, das zusammengetragen wurde, vor allem auch von Zeugen und Zeuginnen, ernst zu nehmen und entsprechend wirklich einen Polizeieinsatz evaluieren und daraus Schlüsse ziehen.
Und gerade das sei für die kantonale Militär- und Polizeidirektion bedeutend schwieriger. Denn sie sei ja keine unabhängige Stelle, sondern gehöre zur Polizei, wenn auch auf politischer Seite, meint Katja Boller.
Also mitunter ist eines der Probleme, dass die Stadtpolizei in die Kantonspolizei überging. Für die Stadt würde es eine Ombudsstelle geben, die unabhängig ist und die Möglichkeit hat, Informationen einzufordern, einen Sachbestand anschauen kann. Mit dem Kanton ist es so, dass es auf der sowohl operativen Seite der Polizei wie aber auch auf der politischen Seite keine unabhängige Instanz gibt, die Polizeieinsätze evaluiert.
Deshalb fordert Augen auf, dass in der Stadt Bern eine unabhängige Beschwerdestelle geschaffen wird. Dort könnte dann auch allfällige Kritik an Polizeieinsätzen deponiert werden. Dieser Idee kann auch SP-Kantonsrat Andreas Blaser einiges abgewinnen.
Also ich kann mich nur als Person, als Grossrat dazu äußern. Ich denke, das ist eine Tatsache, dass es in verschiedenen Zusammenhängen unzufriedene Bürger gibt. Und ich denke, grundsätzlich müsste eine Ombudsstelle wieder einmal aufs Tapet kommen, um letztlich auch solche Bürgeranliegen möglichst bürgernah zu prüfen und auch Lösungen aufzuzeigen.
Sagt SP-Kantonsrat Andreas Blaser.
95,6. Rabe Info.
Immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund werden zu Unternehmern. Jede 10. Person ohne Schweizer Pass ist heute selbstständig. Laut einer Schätzung der OECD haben sie in den letzten Jahren über 250.000 Arbeitsplätze geschaffen, Tendenz steigend. Das Rabe Info will wissen, wer diese neuen Unternehmer der Schweiz sind. Heute besuchen wir Bilal Erdogan. Seit 5 Jahren führt er den Bierexpress. Davon leben kann er erst seit ein paar Tagen. Mehr dazu im Bericht von Michael Spar.
Sowohl die feinen Trappisten aus Belgien als auch die leckersten Gebräue aus der nahen Umgebung werden im Keller vom Bierexpress gestapelt. Bilal Erdogan beliefert seine Kunden fast zu jeder Tageszeit mit edlen Tropfen aus Hopfen und Malz. Vor 20 Jahren kam er als Asylbewerber aus der Türkei in die Schweiz. Dass jemand aus einem mehrheitlich muslimischen Land nun einen Alkoholhandel betreibt, sieht Bilal Erdogan nicht als Widerspruch.
Die Türkei ist es ja so, wenn man vom Westen guckt, die Türkei liegt im Osten. Aber wenn man von Osten guckt, die Türkei liegt dann im Westen. Gerade in der Türkei einfach dieser sogenannte Volksislam nicht unbedingt sehr streng. Oder jedenfalls gibt es große Gruppierungen, die einfach aus ihrem Glauben her keine Alkohol konsumieren oder sonst keine Zigaretten und so weiter konsumieren, aber es gibt auch Bevölkerungsschicht, einfach die gerne einfach Alkohol zu sich nehmen, und das ist auch ein großes Teil der türkischen Kultur, dass einfach Alkohol konsumiert wird in geselligen Abenden, ja. Daher war für mich kein Thema zum Nachdenken oder so, weil ich habe gern Alkohol auch getrunken und trinke auch noch gern.
Am Anfang hatte Bilal Erdogan eine sprichwörtliche Bieridee. Wem bei einem Fest das Bier ausgeht, kann den Bierexpress anrufen. Innert kürzester Zeit wird dann die Party mit neuem Bier gerettet. Bilal Erdogan hatte eine Marktlücke entdeckt. Allerdings eine mit Tücken.
Die Anfangsidee, also Lieferungen nur eben Express in der Nacht zu machen, war wirklich eine Marktlücke. Und damals gab es und jetzt immer noch keine solche Unternehmungen. Aber es hat sich hier im Werden eben schnell gezeigt, dass dieser Bedarf nicht unbedingt einfach da ist, dass die Leute einfach spontan in der Nacht einfach Getränke bestellt. Weil es wird ja viel für Parts oder sonst für Sachen einfach voraus alles gekauft und dadurch einfach fällt dieser Bedarf aus.
Am Anfang war es denn auch schwierig, wirklich mit dem Bierexpress über die Runden zu kommen. Deshalb arbeitete Bilal Erdogan am Wochenende zusätzlich noch als Betreuer von geistig Behinderten. Inzwischen hat er sich vor allem auf Kunden aus dem Gastrobereich konzentriert. Seit Anfang Jahr arbeitet er nun Vollzeit für seine eigene Unternehmung. Das heißt aber immer noch, dass er und seine Helfer oft zu Randzeiten oder in der Nacht arbeiten müssen. Scheinbar ein typischer Job, der in der Schweiz von Migranten und Migrantinnen erledigt wird.
Die Arbeit, die ich jetzt mache, denke ich, hauptsächlich machen wirklich Menschen mit Immigrationshintergrund. Aber gerade hier beim Bierexpress arbeiten auch ein oder andere Freunde, die Schweizer sind, einfach freiwillige Basis bei mir. Also das heisst, Bierexpress-Arbeit wird auch von Schweizern gemacht.
Bilal Erdogan erhält viel Unterstützung von Menschen, die seine Bieridee mittragen. Wenn seine Unternehmung so weiter wächst wie bisher, dürften sie am Schluss alle davon profitieren.
Auch morgen berichtet das Rabe Info über Migranten und ihre Unternehmungen. Wir besuchen das erste äthiopische Restaurant in Bern in der Lengasse.
Rabe Info 95,6.
Ein Fisch, der einst auch im Berner Oberland lebte, ist seit Jahrzehnten verschwunden. Der Lachs. Doch langsam kehrte er in die Schweiz zurück. 2008 wurde er erstmals wieder ein Lachs in Basel gefangen. Über die Rückkehr des Lachses hat Benedikt Bachmann mit Marion Mertens gesprochen. Sie ist Biologin, leitet das Projekt Fischnetz und ist Mitautorin eines neuen Buches über den Lachs.
Warum spricht man heute wieder vermehrt über den Lachs?
Ja, ich glaube, es ist wieder das große Thema geworden im Jahr 2008, im November. Da hat nämlich in Basel ein Fischer, der Thomas Wanner, der hat auf Rapfen gefischt und plötzlich bog sich die Rute ganz stark und dann hatte er ein 91 cm langes Lachsweibchen an der Angel. Und dann eilten die Experten herbei und schauten sich das an und es war der erste Lachs, der in der Schweiz gefangen wurde seit etwa 50 Jahren.
Was ist denn so besonders am Lachs?
Der Lachs ist ein Wanderfisch, das heißt, der wird im Süßwasser geboren, also in der Schweiz, in Flüssen und in Bächen und zieht dann ins Meer bis vor die grönländische Küste. Er legt also enorme Wanderstrecken zurück, dann kehrt er schließlich von Grönland und vom Atlantik zurück und schwimmt dann ohne zu fressen im Süßwasser über 1000 Kilometer wieder hinauf in die Schweiz. Das ist schon eine bemerkenswert sportliche Leistung.
Warum frisst er dann nicht mehr?
Darüber gibt es verschiedene Theorien. Sehr wahrscheinlich ist, dass dadurch die Lachse es vermeiden, ihren eigenen Nachwuchs zu verspeisen. Man fragt sich ja, wieso wandert das Tier überhaupt? Es ist ja eine sehr lange, beschwerliche Reise und es ist halt so, dass dadurch die Lachse sich im Meer dick und fett fressen können auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Nachwuchs relativ geschützt und relativ geschützt vor Fressfeinden vor allen Dingen im Süßwasser aufwachsen kann. Und das macht aber nur dann Sinn, wenn die erwachsenen Lachse nicht gleich ihre eigenen Kinder fressen.
Die lange Reise ist ja auch gefährlich. Was lauern da alles für Gefahren?
Zunächst mal müssen es ja die Lachse überhaupt schaffen, in die Flüsse einzusteigen. Das heißt, sie müssen ihr Geburtsgewässer überhaupt mal wieder finden. Da weiß man inzwischen, dass die Orientierung über den Geruch passiert. Dann schwimmen sie die Flussdeltas an, zum Beispiel das Rheindelta. Und derzeit ist es so, da müssen sie es überhaupt erstmal durch die Haringfliedschleusen schaffen, die da derzeit den ganzen Rheinarm absperren. Und dann müssen sie sich eben allmählich ans Süßwasser erstmal gewöhnen. Und da ist also im Augenblick das erste Hindernis. Und wir sind sehr froh, dass das gerade eben lachstauglich stärker umgestaltet wird. Ja, und dann müssen sie den Rhein hochschwimmen, je nachdem sogar noch durch Rotterdam, durch den großen Hafen. Und dann, also früher mussten sie sich halt durch viele Stromschnellen nach oben kämpfen und heutzutage sind eben die Kraftwerksstauwehre große Hindernisse. Und das müssen sie alles noch in akzeptabler Zeit schaffen, damit sie dann rechtzeitig zur Laichzeit wieder zurück an ihren Geburtsgewässern sind.
Die Lachse leben im Süß- und im Salzwasser. Kann ich mir jetzt vorstellen, dass das ziemlich eine große Umstellung ist für so einen Fisch?
Naja, wenn man jetzt, sagen wir mal, vom Salzwasser ins Süßwasser schwimmt, um dann nicht zu platzen, muss man eben seine Osmose umstellen, den Salzhaushalt umstellen und entsprechend Wasser ausscheiden, Salz aufnehmen oder umgekehrt, je nachdem. Und dazu brauchen die Fische schon ein paar Stunden bis ein paar Tage. Also das gibt ja auch andere Wanderfische, die genau diesen Prozess durchmachen und sie brauchen eben eine gewisse Zeit, bis sie sich umgestellt haben.
Wie viel wusste man im Mittelalter über den Lachs und seine Wandertätigkeit?
Ja, das war immer die Frage, wo man geschaut hat. Also es gibt Reglemente aus Basel im Mittelalter, die genau zeigen, dass man hat den Fang von Selmlingen, also von jungen, noch nicht abgewanderten Lachsen reglementiert, weil man genau wusste, wenn man die wegfängt, kriegt man nachher nicht mehr genügend große Lachse, die sich richtig zu fangen lohnen. Soweit also die praktische Seite. Dann hat es aber echt Wissenschaftler gegeben, die haben so im stillen Kämmerlein geforscht und die haben noch zum Teil im 19. Jahrhundert behauptet, ja die Sämlinge, das wäre eine ganz andere Fischart als der erwachsene Lachs. Mit anderen Worten, die hatten keine Ahnung. Ja, also es war sehr unterschiedlich.
Aber man wusste schon im Mittelalter, dass der Lachs weit wandert und dass man, wenn man in Bern eine Totalsperre in der Aare einrichtete, dass man dann in Interlaken keine Lachse mehr fangen kann.
Ja, genau, da hat es natürlich regelmäßig Streit drum gegeben. Zum Beispiel die Zürcher waren sehr stark hinterher, dass die in Laufenburg den Rhein nicht dicht machen. Und die Oberliga waren immer erpicht darauf, dass unten nicht abgefacht wurde, wie man das nannte, also mit Fachen, mit Sperren, der Fluss dicht gemacht wurde, sondern man wollte ja oben auch noch fangen. Und die Schweizer generell hatten natürlich ein großes Interesse, als dann die Fangintensität Ende des 19. Jahrhunderts sehr stark zunahm, speziell in Holland, eben zu verhindern, dass dort schon alle Lachse weggefangen werden. Und dadurch ist es dann zu diesem denkwürdigen Lachsvertrag gekommen, Ende des 19. Jahrhunderts, wo dann genau festgelegt wurde, wie stark Flüsse abgesperrt werden und wie stark eben nicht.
Jetzt ist es ja so, dass ganz viele Stauwehre den Lachsschwung verhindert haben. Eigentlich hätte man es ja schon sehr viel früher gewusst, was zu tun wäre. Warum haben sich die Fischer beim Bau der Anlagen nicht dafür eingesetzt, dass die schon damals fischtauglich waren?
Oh, das haben die durchaus gemacht. Das sieht man an den alten Quellen sehr wohl. Man hat auch damals schon versucht, sogenannte Fischleitern einzubauen, um den Lachsen den Aufstieg zu ermöglichen. Aber die waren damals technisch viel zu steil konzipiert und die Fische haben das einfach nicht geschafft. Und es war damals, als diese Kraftwerksbauten aufkamen, das war eben so diese völlige Fortschrittsgläubigkeit. Und sagen wir mal, elektrische Energie zur Verfügung zu haben, das war wirtschaftlich so wichtig, das hat dann alles andere an den Rand gedrängt.
Was ist in den letzten Jahren alles passiert, dass ja jetzt doch eben der Lachs immer weiter wieder hochschwimmen kann?
Ja, es ist so, dass es ja im Rhein verschiedene Staustufen gibt und die untersten Staustufen sind schon seit so 10, 12 Jahren und das andere seit 5 Jahren, also in Iffezheim und in Gamsheim, die sind jetzt lachsgängig umgestaltet worden oder fischgängig ganz allgemein mit sehr großen und gut funktionierenden Fischtreppen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass die Fische jetzt schon wieder hoch bis Straßburg schwimmen können. Also eine erhebliche Verbesserung des Vorzustandes. Aber es fehlen eben jetzt noch 6 Stauwehre, bis es die Lachse zumindest mal bis Basel schaffen. Und dann bis Bern sind es dann noch ein paar mehr.
Wie weit waren die Lachse im Mittelalter in der Schweiz verbreitet?
Ja, das habe ich genau recherchiert. Und der Wanderrekord für den Rheinlachs liegt in der Hasliare, also unterhalb vom Grimselpass. Und das waren über 1200 Kilometer von der Mündung des Rheins in die Nordsee bis dort.
In der Ostschweiz gibt es auch Lachs?
Ja, da gibt es auch Lachse. Viele Leute denken, dass da gibt es keine Lachse, weil die ja den Rheinfall natürlich nicht hochschwimmen können. Aber dabei wird übersehen, dass ja erstens die Thur, die ja durch St. Gallen fließt, die mündet halt unterhalb vom Rheinfall in den Rhein. Das heißt, die Lachse sind früher auch in die Thur eingestiegen und dort weit hochgeschwommen. Und zum anderen ist es natürlich so, dass die Lachse ja durch den Zürichsee geschwommen sind und dann via Lindkanal in den Walensee und von dort oben hoch bis nach Melz und so weiter. Und da war man dann ja auch schon in der Ostschweiz. Die Lachse waren wirklich sehr weit verbreitet.
Du hast geholfen, ein Buch dazu zu schreiben. Kannst du ganz kurz etwas sagen, was im Buch alles thematisiert wird?
Ja, zum einen natürlich das, was man erwarten würde, also die Biologie des Lachses und so weiter, der ganze Lebenszyklus, aber auch sehr viel soziokulturelle Sachen, die also insgesamt etwa die Hälfte des Buches ausmachen. Wir waren insgesamt immer auf der Suche nach dem Besonderen, also die Sachen zu finden, die auch, sagen wir mal, Spezialisten noch nie gehört haben, die ganzen speziellen Anekdoten und Geschichten, das geht also von alten, skurrilen Kochrezepten bis über irgendwelche wahnwitzigen Rechtsstreitigkeiten, historische Details, also solche Sachen auch viel.
Sagt die Biologin und Buchautorin Marion Mertens im Interview mit Benedikt Bachmann. Das Buch «Der Lachs, ein Fisch kehrt zurück» ist im Hauptverlag erschienen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
So viel vom Rabe Info für heute. Um 6 gibt's die Wiederholung. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit als Podcast. Den gibt's im Internet auf www.rabe.ch. Sie hörten Beiträge von Michael Spahr und Benedikt Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Die wünscht einen schönen Tag. Merci fürs Zuhören. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.